Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
In Zeiten von Angst und Verunsicherung konsequent und verantwortungsvoll handeln, das ist die schwierige Aufgabe, der sich Ärzte und Wissenschaftler und Spitzenpolitiker gleichermaßen stellen müssen. Einer davon ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Am Montagnachmittag haben wir die Sendung mit ihm aufgezeichnet. Es war insofern eine Premiere, als erstmals zwischen Gast und Moderator im Studio eine Plexiglasscheibe montiert war.
Ich kann mich noch erinnern ganz an die Anfänge, wo es hieß, es ist auch nicht schlimmer wie der Influenza-Virus, nicht? Das sind Dinge, die man korrigieren musste, nicht? Das ist ja klar, niemand will Panik verbreiten und Hysterie. Die Maßnahmen werden ja nur dann befolgt, wenn sie auch einleuchtend sind, ja? Ja. Das ist für uns das große Problem. Was ist der richtige Zeitpunkt? Wir haben ja gesehen, erstmal haben die Leute die Anweisungen, erstmal viele nicht befolgt. Jetzt ist es durch, jetzt wird's gemacht. Das heißt, macht man das viel zu früh, dann hält sich gar niemand dran, nicht? Also, das ist unsere große Schwierigkeit, zum rechten Zeitpunkt Ansagen zu machen.
Können Sie, Herr Kretschmann, im Rückblick den Zeitpunkt benennen, an dem Ihnen ganz persönlich klar war, dass da eine gigantische globale Katastrophe ins Haus steht?
Ja, das war im Kern, wo wir den Beschluss gefasst haben, die Schulen zu schließen, nicht? Die Tage davor war klar, jetzt müssen wir richtig durchgreifen. Ja, das geht überhaupt nicht mehr anders. Und das haben wir dann auch gemacht.
Im Rückblick oder im vorläufigen Rückblick kann man sagen, der Föderalismus, der viel Geschmähte, hat funktioniert nach etlichen Anlaufschwierigkeiten?
Ja, man sieht sogar, das ist ein gutes System für Krisen. Warum? Weil Länder, Kommunen, die sind gewohnt, eigenverantwortlich zu handeln, weil sie nämlich eigene Zuständigkeiten haben. Ja, jeder Landrat ist es gewohnt. Das heißt, die Leute denken mit und warten nicht immer, was kommt da für eine Anweisung von oben. Und ich merke das in jeder Konferenz, wie viel Sachverstand da einfließt. Das heißt, es ist so ein Gegenstromprinzip. Ja. Es kommt was von oben, zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut. Es kommt was von unten, nämlich den Leuten, die das praktisch umsetzen müssen und Erfahrung haben. Und deswegen sind wir da sehr gut aufgestellt. Man merkt, der Föderalismus ist auch in solch einer Krise ein Vorteil und kein Nachteil. Voraussetzung, man arbeitet auch alle zusammen und der Wille ist jedenfalls bei allem da. Ich habe noch nichts anderes gemerkt.
Gleichwohl war möglicherweise am Wochenende der Zeitpunkt, auch der psychologische Zeitpunkt für Sie und die anderen Ministerpräsidenten, da zu sagen, wir müssen einheitlich handeln. Es kann nicht sein, dass die einen sagen, es dürfen zwei Leute raus, die anderen sagen drei und die nächsten sagen vier.
Naja, es müssen nicht alle alles gleich machen, weil es ist in den nördlichen Ländern erstmal anders gewesen wie bei uns in den Grenzregionen. Und das ist doch gut, wenn jeder auch angepasst an seine Verhältnisse reagiert. Und jeder tut das, glaube ich, verantwortlich. Immer fragen, was hat das für eine Folge, was ich mache? Was hat das für Nebeneffekte, die ich berücksichtigen muss? Muss man alles abwägen? Und darum sind wir in der Krise gut aufgestellt, relativ natürlich zu anderen.
Deutschland und Baden-Württemberg im Ausnahmezustand. Krankenhäuser, die sich auf einen nie dagewesenen Ansturm vorbereiten. Firmen, die vor der Pleite stehen, Menschen, die um ihre Existenz fürchten und eine Politik, die aktuell mit sehr vielen Bällen gleichzeitig jonglieren muss. Das gilt klarerweise auch für jemanden wie Winfried Kretschmann, seit 9 Jahren Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Was ihm Mut macht, sind Solidarität und Hilfsbereitschaft.
Wir haben schon in der Flüchtlingskrise gesehen, nicht, dass zu den vielen Ehrenamtlichen, die wir ja schon haben, sind ja über 50% in Baden-Württemberg, die sich ehrenamtlich engagieren. Nochmal 100.000 haben sich engagiert. Man sieht also, dass gerade in Krisen Menschen motiviert werden zu helfen, nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel im Pflegebereich ein Problem, dass viele aus Osteuropa in ihre Heimat zurückgegangen sind. 2000 Studierende haben sich in kürzester Zeit gemeldet, um da einzuspringen. Das sind doch wirklich großartige Signale aus der Gesellschaft. Die können wir überall sehen. Das ist doch höchst erfreulich.
Und dann gibt es nicht nur die Ärzte und die Schwestern und die Pfleger. Es gibt die Polizisten, es gibt die Kassiererin im Supermarkt, die alle auch in der Summe tolle Arbeit leisten?
Ja, man muss das sehen, die gefährden sich ja selber, nicht? Die sind ja von Ansteckung mehr bedroht, wie wir alle zusammen, nicht? Da habe ich schon einen sehr, sehr großen Respekt davor. Nicht? Jetzt werden sie auch allmählich geschützt, sagen wir, durch Plexiglaswände, wie wir hier jetzt, aber sehr lange Zeit ja nicht. Und ich meine, da gehen ja Hunderte an so einer Kassiererin vorbei. Also ich meine, wir müssen diesen Menschen, die den ganzen Laden am Laufen haben, vor denen großen Respekt haben. Und ich habe eine sehr berührende Aktion gesehen, als die Schilder hochhielten. Wir setzen uns für euch ein und ihr bleibt bitte daheim.
Eine neue Solidarität in Deutschland der Demokraten. Vielleicht etwas pathetisch formuliert. Geht's für Sie in diese Richtung?
Das merkt man sofort, dass in der Krise alle ihre gewohnten Art und Weise sich auseinandersetzen, mal zurückstellen und ganz anders agieren. Und das gibt ja wieder auch Mut, allen anderen das auch so zu machen.
Werden wir in diesem Jahr zur Normalität zurückkehren können? Was denken Sie?
Es ist möglich, aber es wäre nichts Seriöses zu versprechen. Ja, also wir wissen es einfach nicht, wie lange das dauern wird. Es hängt von vielen Dingen ab. Und vor allem hängt es eben vom Impfstoff ab. Es kann aber auch sein, dass wir, bevor wir einen Impfstoff haben, auch noch Medikamente bekommen, die den Verlauf, die Dramatik des Krankheitsverlaufs abmildern. Es kommt vielleicht schon früher. Das wissen wir also alles nicht genau. Deswegen Geduld, auch eine gewisse Gelassenheit, aber auch Mut, das zu tun, was man tun muss und was ganz ungewohnt ist.
Ein kluger Mensch hat dieser Tage mal gesagt, nicht die Stärksten überleben, sondern die Freundlichen und die Hilfsbereiten. Wie gefällt Ihnen dieser Satz?
In der Summe stimmt es, ja. Aber ich meine, wer jetzt erwischt wird von dem Virus und daran sterben muss, das hängt nur von seiner körperlichen Konstitution ab. Aber ich glaube, insgesamt für die ganze Gesellschaft, je mehr wir zusammenstehen, desto eher werden wir diese Krise bewältigen können. Und wir können mal sicher sein, sie wird irgendwann zu Ende gehen. Ja?
SWR 1 Leute der Woche jetzt mit Nicole Köster und mit Professor Hans-Peter Burkhoff. Burkhoff ist Finanz-, Börsen- und Bankenexperte. Er hat an der Universität Hohenheim den Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen und er ist seit der Finanzkrise 2009 ein gefragter Experte, wenn Dinge global und gewaltig aus dem Ruder laufen. Also ging es in der Sendung auch um diejenigen, die zurzeit und mit Recht gefeiert werden und die doch so wenig verdienen. Supermarkt, Kassiererinnen zum Beispiel und Krankenschwestern.
Im Gesundheitswesen wurde sehr wenig verdient, vor allem von den Mitarbeitern, die eben auf der Hierarchie eben sehr weit unten sind. Im Gesundheitswesen hatten wir immer eine erstaunlich steile Gehaltspyramide, fast steiler als in Unternehmen oder sonst wo im öffentlichen Dienst. Die ganz oben standen, haben sehr viel verdient, die ganz unten standen, haben sehr wenig verdient. Ich kann nur hoffen, dass die gesellschaftliche Wertschätzung sich auch irgendwann in Geld übersetzt. Die Frage ist natürlich, muss der Staat das erzwingen? Und da bin ich ein bisschen skeptisch, weil letztendlich sollte sowas tatsächlich immer noch in Tarifverhandlungen vereinbart werden. Dem Staat steht es allerdings frei, durchaus in dem Bereich Höherbewertung vorzunehmen, innerhalb des Gehaltsschemas, das er im öffentlichen Dienst hat, und einfach Dinge auch einfach höher zu bewerten. Das ist möglich. Bei Lastwagenfahrern, das ist überwiegend Privatunternehmen, da gibt es Tarifverträge und die gelten nun einmal. Und da muss man sehen, wie die Wettbewerbssituation ist. Da kann man eigentlich staatlicherweise nicht viel machen.
Da ist rauszuhören, es bräuchte einen Aufschrei.
Es braucht Verhandlungsmacht. Ja. Also ich denke, dass natürlich diese Gewerkschaften, die dann in diesen Bereichen aktiv sind, diese neu gewonnene Verhandlungsmacht auch nutzen müssen. Andererseits dürfen sie sich jetzt natürlich in der Krise nicht asozial verhalten. Man darf jetzt nicht hingehen und sagen, pass auf, Wir sind zu eh schon, uns steht das Wasser bis zum Hals, pass mal auf, ich schütte noch mal ein bisschen Wasser dazu. Das ist ein schwieriger Punkt und das ist wie mit der alten Regenschirmproblematik. Jetzt braucht man ihn, wenn es nicht mehr regnet, ist auch die Verhandlungsmacht wieder weg. Also das ist ein ganz kniffliges Spiel, wie man aus der Krise tatsächlich für diese häufig doch vom Gehalt her sehr vernachlässigten Berufsgruppen was erreichen kann. Generell gilt für den öffentlichen Dienst, wir stellen fest, wie wertvoll der öffentliche Dienst ist und engagierte Mitarbeiter da drin sind, gerade in der Krise. Ansonsten hat der öffentliche Dienst halt vergleichsweise weniger Gehaltszuwächse in der Vergangenheit gehabt.
Es gab eben noch mal eine Anmerkung von einem Hörer, als wir uns darüber unterhalten hatten, die Soforthilfen. Und der sagte, dass ab Ende der Woche bei der IHK Anträge dann auch beantragt werden können. Und dass es natürlich einen Solo-Selbstständigen nicht mit 9.000 Euro alleine trifft, sondern dass diese Summe dann auch über 3 Monate gilt und es nach Mitarbeitern unterschieden wird. Also das wollen wir an dieser Stelle
wir
noch ergänzen.
Wir nehmen die Präzisierung dankbar zur Kenntnis. Es ist immer bis zu, das ist ganz klar, und er muss auch nachweisen, dass er weniger Umsätze hat. Also so ganz einfach geschenkt bekommt man das Geld nicht. Trotzdem ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in den Bereichen, wo wirtschaftliche Aktivitäten sind von Menschen, die halt eben nicht so mit solchen Dingen umgehen können, auch dass auch die das erreicht, dass sie hier eine Chance haben, Unterstützung zu bekommen, um ihr kleines Unternehmen, ihre wirtschaftliche Aktivität am Leben zu halten.
Können Sie mal was sagen zu den einzelnen Förderprogrammen? Also es betrifft ja viele Selbstständige, Kulturschaffende, kleine Vereine. Welche Möglichkeiten haben die beispielsweise?
Die haben alle im Prinzip die Möglichkeit, wenn sie halt ein Gewerbe betreiben, dass sie, ich glaube, das wird jetzt über die IHK gemacht, dass sie da beantragen, entsprechende Zuschüsse zu bekommen. Voraussetzung, wie gesagt, Nachweis, dass die Schädigung tatsächlich durch die Corona-Krise kommt. Es macht wenig Sinn, jetzt ein Lebensmittelgeschäft, das Umsätze hat wie noch nie, dann mit entsprechender Liquidität zu versorgen. Also das wird schon differenziert gehandhabt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in der gegenwärtigen Situation eine ganz hohe Fehlertoleranz akzeptieren. Weil wenn man das alles perfekt machen will, und wir haben ja in Deutschland eine gewisse Neigung zur Perfektion, ich als Rheinländer vielleicht weniger als andere, aber wenn man das alles perfekt machen will, macht man es falsch, weil es dann viel zu langsam ist.
Er kommt aus Ludwigshafen, er wurde Chemiker und Molekularbiologe. Er arbeitete als Journalist und er leitet heute das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Am Donnerstag war Rainer Klingholz Leutegast von Nicole Köster und erzählte unter anderem von einem Projekt, das er aktuell ein halbes Jahr in Südafrika begleitet und betreut hat.
Da geht es darum, welche Entwicklungssprünge Afrika unternehmen könnte, müsste, um in der Entwicklung voranzukommen. Und wir haben uns da vor allem mit 3 besonders wichtigen Entwicklungsbereichen beschäftigt, nämlich Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft. Das sind die Kernentwicklungsbereiche für Länder, die am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Und in allen diesen Bereichen hapert es in Afrika. Und deswegen sind die schnellen Entwicklungssprünge dort notwendig, damit sich die Lebensbedingungen verbessern. Und erst wenn sich die Lebensbedingungen verbessern, geht auch das Bevölkerungswachstum zurück. Denn erst wenn die Menschen Perspektiven haben, ihr Leben planen können, denken sie auch erst an Familienplanung.
Schauen wir ganz aktuell mal auf das Thema Gesundheit. Das ist gerade so immens wichtig. Auch Afrika macht gerade die Grenzen dicht. Wie sieht es aktuell dort aus? Ein Gesundheitswesen ist teilweise vorhanden, teilweise aber vermutlich auch überhaupt nicht.
Das Gesundheitswesen in vielen afrikanischen Ländern ist sehr schlecht aufgestellt. Gerade wenn man in die entlegenen, in die ländlichen Regionen geht oder auch in die Armutsviertel in den großen Städten geht. Dort fehlt es an Personal, an Material, an allem. Und man mag sich nicht vorstellen, was passiert, wenn das Coronavirus in diese Armutsviertel eindringt. Das ist bislang wenig passiert, aber das wird passieren. Die Gesundheitssysteme können sich jetzt nicht so aufstellen, wie wir das hier in Europa kennen. Dazu fehlt das Geld, dazu fehlt das Personal. Und deswegen muss man in Entwicklungssprüngen denken. Das heißt, was kann beispielsweise die Digitalisierung ermöglichen, damit eine Gesundheitsversorgung auch in abgelegenen Gebieten möglich wird? Also über Telemedizin, über Beratungsdienste, die über das Handy laufen. Und da gibt es sehr gute Beispiele. Und diese Beispiele haben wir in dieser Studie, die wir da bearbeiten, gesucht, um zu zeigen, es geht mit einfachen Mitteln und das können andere kopieren oder noch in die Größe tragen.
Bei Entwicklungssprüngen ist aber auch rauszuhören, das braucht Zeit. Also in welchen Zeiträumen denken Sie dort?
Es geht um schnelle Sprünge. Ein gutes Beispiel wäre die Energieversorgung. Der Großteil der afrikanischen Bevölkerung hat noch keinen Anschluss ans Stromnetz. Das ist aber dringend notwendig, denn ohne Elektrizität ist eine Entwicklung kaum denkbar. Jetzt könnten die afrikanischen Länder den Weg gehen, den auch die Industrienationen ursprünglich gegangen sind, also große Kohlekraftwerke irgendwo zu bauen, Atomkraftwerke zu bauen und dann mit riesigen Leitungen das ganze Land zu erschließen.
Den Weg werden sie wahrscheinlich überspringen.
Den Weg müssen sie überspringen, aus verschiedenen Gründen. Erstens fehlt die Zeit, es fehlt das Geld und es ist natürlich sehr klimaschädlich. Das heißt, heute gibt es Möglichkeiten über regenerative Ideen, dezentrale Netze, dezentrale Versorgungsmöglichkeiten aufzubauen und die dann langsam zu größeren Netzen zusammenzuschließen. Und das müsste man schnell machen und das lässt sich auch schnell einrichten, denn diese Mittel und Möglichkeiten sind heute billig zu haben.
43.000 Infizierte, 264 Tote und eine Sterblichkeitsquote von 0,6%. Das waren die Zahlen am Freitagvormittag, als Professor Peter Kremsner zu Gast in Leute war. Kremsner ist ein international anerkannter Infektiologe. Er leitet das Institut für Tropenmedizin an der Universität Tübingen. Er hat vor Jahren erfolgreich einen Impfstoff gegen Ebola entwickelt und er beschäftigt sich heute zu fast 100% mit jenem Virus, das unser Leben so dramatisch verändert hat.
Am Anfang sind unsere Wetten oder Diskussionen da sehr unterschiedlich gewesen. Die einen haben gemeint, sieht aus wie ein zweites SARS. Mhm. Das kaum hat es begonnen, da vor 14 Jahren oder so, war es wieder weg. Das war nun nicht so und die anderen haben recht behalten. Die meinten, das wird sich ausbreiten und es hat sich dann ausgebreitet, zuerst in China und Asien und jetzt weltweit.
Und das ist auch das wirklich Gefährlichste, dieses Virus, dass es halt so hoch ansteckend ist?
Das ist ein Problem, dass es sich so gut, sehr wahrscheinlich von Tieren kommend, sehr wahrscheinlich von Fledermäusen kommend, in den Menschen jetzt katapultiert hat und da sich anscheinend wunderbar angepasst hat. Mhm. Und die Übertragung von Mensch zu Mensch klappt 1A und es sieht so aus, dass diese Infektionsrate etwa 2,5 ist. Das heißt, ein Mensch steckt etwa 2,5 andere an und das ist durchaus stattlich.
Warum sind die Verläufe so unterschiedlich? Der eine hat überhaupt keine Symptome und der andere stirbt?
Das trifft bei jeder Infektionskrankheit zu. Tuberkulose ist das beste Beispiel. 2,5 Milliarden sind infiziert und werden nie krank und 1 Million stirbt pro Jahr. Genauso ist es jetzt bei SARS-CoV-2, wo sehr viele, gerade die Kinder und die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, das möglicherweise auch vielfach unbemerkt haben, zweimal hüsteln oder kaum krank sind. Je älter man wird, je mehr Krankheiten man schon hat, desto anfälliger wird man, desto mehr wird man krank und auch desto eher kann man schwer erkranken.
Und der Umstand, dass auch Jugendliche sterben, dass junge Erwachsene sterben ohne Vorerkrankungen, die Ausnahme von der Regel?
Das sind ganz klar die Ausnahmen. Oh, so viel können wir jetzt schon sagen. Derzeitig ist das die große Ausnahme.
Was mir auffällt und wofür ich persönlich überhaupt keine Erklärung habe, sind diese total unterschiedlichen Todesraten. Also Beispiel Deutschland, aktuelle Zahl, 43.000 Infizierte, 264 Tote, macht eine Mortalitätsrate von 0,6%. In Italien ist es viel, viel höher. Warum?
Das Problem ist hier der Nenner. Das heißt, die Grundbevölkerung, die erfasst und getestet wird. Wenn man in einer Bevölkerung sehr viele Menschen testet, dann hat man alle drin, auch die Kinder, die Jugendlichen, all die, die kaum oder fast nicht erkranken, aber man weiß, wie viele infiziert sind, mitsamt den Schwerkranken, die praktisch immer getestet werden. Wenn man nun weniger testet, und das sind dann wie zum Beispiel in Italien die moderat bis Schwerkranken ausschließlich, zum Teil sogar nach dem Tod, dann hat man das Problem, dass man eine sehr hohe Letalität hat. Aber der Nenner ist unterschiedlich. Das heißt, die Bevölkerung, die man getestet hat, ist unterschiedlich.
Der Tübinger Infektiologe und Virusexperte Professor Peter Kremsner, seine Leute und andere Wissenschaftler in Deutschland arbeiten mit Hochdruck an einem Medikament und an einem Impfstoff gegen das Coronavirus und damit für einen Stopp dieser Pandemie. Und wie immer, wenn es um dieses Thema geht, haben wir auch bei der Sendung mit Kremsner am Freitag sehr viele, sehr kluge, sehr fundierte Fragen von SWR1-Hörerinnen und Hörern bekommen. Beispielsweise, wie lange man für seine Mitmenschen ansteckend bleibt.
Bis zu 2 Wochen und vielleicht sogar länger. Im Schnitt würde ich einfach jetzt schätzen, aber das sind Schätzungen, so 7 bis 10 Tage maximal.
Sind an Corona Verstorbene ansteckend?
Ja, nur vielleicht direkt nach dem Tod und wenn man sich dann sehr intensiv mit denen befasst.
Eine Hörerfrage geht ganz weit weg. Trauen Sie den Zahlen aus China?
Ganz würde ich sagen nicht, aber im Wesentlichen schon, dass nämlich die Pandemie dort zu einer Verlangsamung gekommen ist, dass die Zahlen ganz klar abgenommen haben. Südkorea wäre ein besseres Beispiel. Da glaube ich, dass die Zahlen ja 1:1 stimmen und das wäre auch ein Modell für uns.
Was machen die Südkoreaner gut?
Sie haben eine sehr schnelle Maßnahmenkatalog gemacht und dann auch eingehalten und sehr gut alle Infizierten erfasst und sehr gut alle Kontaktpersonen erfasst und das auch über Dinge, wie es hier vielleicht nicht möglich wäre, das weiß ich datenschutzrechtlich nicht, aber die haben das gut in den Griff gekriegt. Auf der anderen Seite sind sie auch umgeben nur von ihrem kommunistischen Partner im Norden und rundherum sonst vom Meer.
Wir sollten noch ein paar Sätze verlieren über die große Medikamentenstudie der Universitätsklinik in Tübingen, in die Sie maßgeblich involviert sind und die heute startet. Was passiert da genau?
Ja, wir haben heute die Studieninitiierung und werden das Hydroxychloroquin, das ist ein Kandidat für die Behandlung von Covid-19-Patienten, testen. Und zwar mit einer Studie, die sozusagen die Königsdisziplin der Studien ist, nämlich eine placebo-kontrollierte, randomisierte, doppelt verblindete Studie. Besser kann man es nicht machen. Ja. Wir haben ein Placebo und das Hydroxychloroquin, das wir in Kapseln geben, das kann keiner mehr unterscheiden. Weder der Untersuchte noch der Untersucher wissen, was wer kriegt. Und Covid-19-Patienten bekommen das über jeweils 7 Tage. Aha. Und dann schauen wir, wie schnell eine Heilung eintritt einerseits und wie schnell die Eliminierung des Virus funktioniert.
Wann liegen die Ergebnisse dieser Studie vor?
Wenn alles gut geht, können wir in 2-3 Wochen erste Ergebnisse haben. Wir haben auch eine sogenannte Interimsanalyse eingebaut. Die Studie wird gemeinsam mit Stuttgart und Hamburg laufen. Und dann können wir vielleicht erste Ergebnisse haben. Wir sind aber vom Bundesministerium für Gesundheit von höchster Stelle angehalten, diese Studie jetzt auch zu erweitern auf andere Krankenhäuser und auch auf ambulante Patienten, was wir umgehend in der nächsten Woche versuchen werden.
Hätten wir dann eine fundamentale Lösung aller Probleme?
Ja, fundamental würde ich sie nicht bezeichnen, aber wir hätten eine Behandlung, die dann wirkt.
Heike Fester war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, eine Frau, die aus dem Remstal kommt und die seit vielen Jahren auf den Lofoten lebt, um dort das Leben der Wale und Delfine im Norden Norwegens zu erforschen. Also ging es erstmal auch um die Orcas und dann um die Frage, wie sich 2 Orcas begrüßen.
Es kommt darauf an, was für eine Stellung die in der Gruppe haben. Aber wenn es ein Muttertier wäre und ein Baby, dann gibt es da meistens einen bestimmten Laut. Und der könnte zum Beispiel sein oder so und das Baby würde zurückpfeifen.
Und 2 gleichgestellte Orcas, gibt es die in der Gruppe auch?
Das kann man sich nicht so vorstellen wie die klassische Gesellschaft, die wir so kennen. Also bei den Orcas und den Grindwalen ist es wirklich speziell, weil die leben in Matrilinien. Das bedeutet, wir haben eine Gruppe von ungefähr 10 Tieren. Da hat man die Mutter und die Nachkommen von diesem Muttertier. Da ist kein Vater in der Gruppe. Und das sind natürlich dann Geschwister. Und da gibt's keine Hierarchie wie hier, außer die Mama, die hat natürlich das Sagen. Und das Schöne in diesen Matrilinien ist ja auch, dass die Weibchen mit 40 in die Menopause gehen, keine Jungtiere mehr bekommen und dann übernehmen die so die Großmutterrolle und leben noch bis 105 oder so.
Respekt. Wie groß ist denn so eine Gruppe?
Naja, die kleinste Einheit wären dann halt so 5 oder 6 und das kann aber schon mal bis über vielleicht 20 Tiere gehen, aber dann würden die ältesten Töchter dann doch mit ihrer eigenen Matrilinie anfangen,
aus, ein bisschen auf Distanz zu gehen und ihre eigene Gruppe bilden. Aber die haben dann immer Kontakt und die verstehen sich auch, weil Orcas oder in Matrilinien, die haben Dialekte, damit sie erkennen, zu welcher Matrilinie oder Clan sie gehören.
Und bis zu 16 Stunden verbringen sie auf dem Wasser, um die Kommunikation der Wale und Delfine zu erforschen und sind jetzt gerade in der Heimat zurück und schon das schon eine ganze Weile, weil ein neues Projekt kommen sollte. Und wie so viele Menschen sind sie natürlich auch vom Ausbruch der Corona-Pandemie betroffen. Sie hatten ja einige Vorträge und Veranstaltungen, die haben vermutlich nicht stattgefunden, oder?
Ja, das war für uns oder für mich persönlich auch ein ganz schöner Schlag, weil ich mich darauf vorbereitet habe. Und unser kleiner Verein Ocean Sounds, den es jetzt hier in Deutschland seit 2014 gibt, es dauert sehr lange, so kleine Organisationen aufzubauen. Und es ging echt über Jahre. Und endlich hatten wir die Chance mit dem Naturkundemuseum in Stuttgart, dadurch, dass ich auch ein bisschen länger hier bin, etwas zu machen. Das war echt spannend. Also die lange Nacht der Museen, da wären wir mit Musikern zusammengekommen, hätten das Ganze mit Kunst verbinden können und Vorträge. Und natürlich ist die eine Seite die Wissensvermittlung, aber die andere Seite für uns Fundraising. Anders kommen wir nicht an Gelder und das ist alles gestrichen. Und das andere ist, dass der Reiseverkehr eingestellt worden ist und die Krise natürlich auch Indonesien betrifft, dort, wo ich mein neues Projekt auf die Beine stellen will. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Jetzt ist alles erstmal Stopp. Und das geht vielen kleinen Organisationen so. Wir wissen dann auch wirklich nicht, wie es weitergeht, weil unsere Probleme vor Ort gehen weiter. Uns sind aber die Hände gebunden. Wir können nichts mehr machen.
Wale sind die größten Säugetiere der Welt und der Blauwal ist der größte und der schwerste von allen. Die Wale, mit denen es die Biologin Heike Fester zu tun hat, sind nicht ganz so groß und nicht ganz so schwer. Heike Fester lebt und arbeitet auf den Lofoten im Norden Norwegens und sie hat dort auch die Sprache der Wale erforscht.
Die meisten kennen ja die Buckelwalgesänge, die ja auch zur Beruhigung angewandt werden und was weiß ich alles. Aber das ist eigentlich nur ein Wal von über 80 Arten und die hören sich alle anders an. Die Delfine sind ein bisschen ähnlich, aber so diese Wale, das hört man sofort. Man hat zum Beispiel die Pottwale, die klicken nur, aber haben eine Klicksprache entwickelt, also Tiersprache. Und dann die Orcas hören sich auch untereinander. Also ich kann zum Beispiel einen aus Norwegen unterscheiden mit dem aus Kanada. Das ist wie eine andere Sprache fast.
Wissen Sie denn, ob die sich untereinander verständigen könnten?
Das ist ziemlich schwer zu beantworten, aber von diesen grausamen Experimenten SeaWorld und Co., wo sie die Tiere einsperren in Aquarien, da werden ja Tiere wirklich aus aller Welt zusammengepackt. Das ist keine natürliche Matrilinie und innerhalb von kurzer Zeit fangen die auch an, untereinander sich zu unterhalten oder Laute auszutauschen. Und da kann man, die haben extrem schnelles vokales Lernen.
Und das ist ein Thema, was viele Menschen fasziniert. Und Sie haben festgestellt, ganz besonders die Kinder sind fasziniert von dem Thema. Haben Sie eine Erklärung?
Es ist sehr spannend. Also ich erwische auch die Erwachsenen, nicht nur die Kinder. Aber es geht mir ja auch so, wenn man sich das anhört, dann immer wieder diese neuen Laute, die tun uns ja auch gut. Das ist ja schon irgendwo auch ein bisschen wie Musik in den Ohren. Aber wenn man dann ein bisschen da reinhört oder sich das auch wissenschaftlich anschaut und die Unterschiede sieht, dann tut es irgendwie auch gut, dass auch andere eine Art Sprache haben, nicht nur wir. Und dass die Neugierde kommt dann natürlich hervor, ja, was sagen die denn untereinander? Wie unterhalten die sich? Und das ist ja auch ein Schlagabtausch. Die singen ja nicht nur wie die Buckelwale, sondern es ist tatsächlich, bei den Delfinen wissen wir, dass sie einzelne Laute haben wie Namen. Und bei den Matrilinen, bei den Orcas gibt es diese Gruppendialekte und so eine Geschichten sind sehr spannend.
Sie haben eine ganze CD gemacht mit den Lauten von Walen und Delfinen. Und jetzt gerade, wo viele Menschen zu Hause sind, gibt es wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, da reinzuhören. Ich habe das gemacht, auf Ihrer Seite gibt es auch viele Sounds, war da ganz begeistert von. Aber letztendlich das zu lernen, was bräuchte man da für Tools, um sich da auch gut reinhören zu können?
Also wir haben jetzt, das hat 15 Jahre gedauert, dass ich endlich so viele Aufnahmen hatte von verschiedenen Walarten, dass wir jetzt eine Soundbibliothek gemacht haben, eine Wal-Soundbibliothek, wo wir wirklich vom größten Blauwal anfangen bis zum kleinsten Delfin mit Beispielen. Und das würden wir auch gerne jetzt umsetzen. Also momentan funktioniert es leider noch interaktiv im Vortrag, können wir momentan nicht machen. Aber da wären Touchscreen-Programme für die Museen vielleicht gut oder auch wirklich was für zu Hause, dass wir uns was überlegen können, wie können wir das streamen, also dass die Kinder uns auch fragen können, also das hören können und so die Faszination beibehalten. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Eins gehört. SWR 1.